Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Hast du ein cooles Thema für uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe tatsächlich, also der, wo ich gerade sagte, der ist nicht so stressig, der Stress ist vorbei. Ich habe die letzten Wochen, als ich noch ein bisschen unterwegs war, ging das los. Ich habe einen Kunden, die haben, wie so viele, deswegen ist es auch lohnenswert, das hier zu erwähnen oder zu erzählen, die haben wie so viele einen Steuerberater, der für sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung macht. Dieser Steuerberater hat einen eigenen Server, auf dem er sein Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem, sage ich jetzt mal, gibt es ja irgendwie 2, 3 in Deutschland, selbst betreibt. Und für dieses System oder für diesen Server, auf dem auch das System, also Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem läuft, hat er einen IT-Dienstleister, der das supportet und wartet. Jetzt ist es passiert, dass dieser IT-Dienstleister Opfer eines Cyberangriffs wurde. Das heißt, der IT-Dienstleister des Steuerberaters wurde gehackt, sagen wir jetzt mal so. Also konkret heißt das, da haben sich Cyberkriminelle sozusagen Zugang zu diesem System des Steuerberaters verschafft und dieses dann verschlüsselt. Also genau, dummerweise muss man jetzt dazu sagen, die haben das, glaube ich, 2, 3 Tage, 4 Tage bevor die Lohn- und Gehaltsabrechnungen stattfinden gemacht. Also so, ja, um den 20., 22. rum. Du schaust schon so, oder? Weißt du, was das heißt?
Also im Endeffekt, ist glücklicher Zustand. Mitarbeiter kriegen kein Geld.
Ja, ja, genau. Und das war das, also das Problem. Also das Problem, das die Mitarbeiter dann vor allem hatten. Also wo sie dann mal direkt spüren konnten, über welche Art von Risiken wir im Datenschutz immer so sprechen. Also die Auswirkungen für Betroffene. Ja, die kriegen kein Geld. Ist es ein Problem? Für manche schon. Ja, also für manche heißt das, die können halt ihre Zahlungen dann nicht, oder wie sagt man das, ihre Verpflichtungen, Zahlungsverpflichtungen nicht bedienen. Also ganz hackig, also Miete, Unterhalt, Leasingraten, keine Ahnung, was am 1. des Monats halt immer so automatisch weggeht. Das heißt dann auch, ja, da fragt dann mal jemand nach oder du rutscht in Dispo, weiß nicht, was zahlen wir mit Dispo, ein paar Prozent ja schon.
Oh, 10% bestimmt.
Ja, also es wird teuer, hat dann direkt auch gekostet, würde ich sagen. Also bei ein paar vielleicht. Naja, jetzt ist glücklicherweise, also das Problem war dann in erster Linie, ja, okay, die Daten waren verschlüsselt, Lohn- und Gehaltsabrechnung konnten nicht gemacht werden. Backup wurde auch verschlüsselt, also das Online-Backup. Und als ich das dann so mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, ach nee, das wird auch echt dann nervig. Und dann kam aber so ein bisschen nach Nachfragen, okay, der IT-Dienstleister hat auch Offline-Backups. Es dauert allerdings so 7 bis 10 Tage, bis die dann wieder eingespielt wurden, weil die natürlich auch ein paar Kunden haben. Das war dann so in dem Zusammenhang auch okay. Jetzt kann man halt mal schauen. Also wurde eigentlich schon klar, dass die Beschäftigten dann ihr Geld nicht zum 1. des nächsten Monats auf dem Konto haben würden. Und immerhin war es auch möglich, dass das dann halt wieder eingespielt werden konnte. Also es gab ein Backup, das nicht verschlüsselt wurde. Das war so die gute Nachricht in dem Ganzen. Jetzt, warum erzähle ich das? Weil diese Konstellation, habe ich ja schon gesagt, ist ja gar nicht so unüblich. Also kennst du auch,
ja,
oder?
Hast
du auch,
ja, Standardaufbau.
Genau. Und jetzt haben wir das große Thema, dass der Steuerberater, weil er ja Berufsgeheimnisträger ist und sagen wir so, er ist kein Weisungsempfänger. Er ist kein Auftragsverarbeiter. Er ist selbstverantwortlicher. Und naja, in der Regel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also im Rahmen einer Auftragsverarbeitung kann man immer ganz gut überprüfen. Ja. Da gibt es so ein Standardprozedere. Es gibt den Vertrag, es gibt die technisch-organisatorischen Maßnahmen, es gibt die Nachweise dazu. Da kann man jetzt auch mittlerweile nach den Jahren, die wir das schon so immer wieder mal gemacht haben, ist auch so ein bisschen Routine. Die Leute wissen teilweise schon oder meistens, was Sache ist, was man wissen will, haben auch ihre Formalien sozusagen da. Ja, bei den Steuerberatern aber nicht. Also die rutschen immer so ein bisschen durch, weil die halt dann sagen, ja, keine Auftragsverarbeitung, was müssen wir denn nachweisen, so in der Art und so fort. Also und jetzt haben wir uns dann auch gedacht, ja gut, dann gehen wir das Thema jetzt mal an. Also wir schauen mal bei den Steuerberatern und fragen da mal nach, wie die das denn haben. Weil natürlich haben die jetzt gerade in diesem Beispiel, deswegen ist es so gut, dass ich es auch erzählen wollte, die haben natürlich auch eine Auftragsverarbeitung mit ihrem IT-Dienstleister. Der war ja sozusagen das schwache Glied in der Kette. Naja, und das ist so das, was mich gerade so beschäftigt hat, beziehungsweise was ich jetzt auch plane, dass wir im Endeffekt in diesen Konstellationen mal bei den Kunden nachfragen und sagen, ja, lasst uns doch mal eure Steuerberater anschauen, weil das direkt Auswirkungen haben könnte und weil es so wichtig ist und weil es eben schon kritisch ist. Also nehmt das mal in eure Risikobetrachtung mit ein oder mit auf, schaut es mal an. Und jetzt bin ich noch mal gespannt, also so, da sind wir gerade im Moment dran, wie denn die Steuerberater da so reagieren. Also nicht so, dass wir das noch nie angesprochen hatten. Ehrlich gesagt habe ich aber die Male, oder das ist schon ein paar Jahre her, dann auch so die Info, nee, wir müssen da nichts machen, das passt schon. So, wie man hier so schön sagt, das kriegen wir schon.
Ich glaube, was vielen Steuerberatern nicht klar ist, also die haben auch, ist mein Eindruck, so eine gewisse Coolness, die nicht ganz angemessen ist, dass die Erstberufsgeheimnisträger halt auch mit dem üblichen halben Bein im Gefängnis stehen. Die entsprechende Rechtsgrundlage 203 Strafgesetzbuch ist zwar ein sogenanntes Antragsdelikt, das heißt, es muss erstmal einen Geschädigten geben, der dann sagt, ich mache jetzt eine Strafanzeige nach 203 Strafgesetzbuch, das passiert eben nicht von Amts wegen, aber wenn das mal passiert, dann ist das natürlich wirklich extrem. Zumal gerade auch bei dem von dir geschilderten Angriffsszenario bleibt es ja sehr häufig nicht nur bei der Verschlüsselung. Für Plan B-Erpressung holen die Angreifer sich ja meistens zumindest noch mal eine kleine Datenkopie runter, damit sie behaupten können, sie hätten ein bisschen was gesammelt.
Ja, es gibt ja auch dann noch diese, das, ich will nicht sagen das Phänomen, aber die Double Extortion, oder? Also nochmal, also man erpresst nicht nur denjenigen, dessen Daten man verschlüsselt hat, sondern auch diejenigen, deren Daten. In dem Fall sind es dann halt die Beschäftigten. Auch noch direkt.
Also oder die Arbeitgeber.
Ja, genau. Also hat man eigentlich Triple. Also
die schon, ja, genau.
Eine Dreifachmöglichkeit. Wenn jeder mal der, oder denk mal an die Gehaltsabrechnung, was da so draufsteht. Also das sind schon irgendwie ja, Name, Geburtsdatum, Adresse, Steuernummer, Krankenversicherungsnummer. Was gibt es noch? Freibeträge, Kinderfreibetrag, Konfession, Bankkontonummer, Bankinstitut oder also Bank- und Kontonummer und so. Das sind schon irgendwie Daten, die man gut zum Identitätsdiebstahl nutzen kann oder gut dafür nutzen kann, dass es irgendwie finanzielle gibt, also irgendwas bestellen, im Namen jemand anderen bestellen oder jemand anderen bezahlen lassen. So, das sind schon Dinge, die, ich meine, die Steuerberater oder auch die Personalabteilung und auch die Steuerberater, die wissen, was sie da für sensible Daten haben. Umso erstaunlicher ist es dann eigentlich immer wieder, dass ja diese jetzt nicht sagen Basics, aber diese Risikobetrachtung, diese Maßnahmen nicht so stattfinden, wie sie stattfinden müssten. Ich denke mir immer, wenn ich Steuerberater wäre und ich weiß ja, was das für Daten sind und dann suche ich mir natürlich auch einen geeigneten Dienstleister raus, der das gut macht, beziehungsweise ich will auch überprüfen oder ich will auch sehen, was der Dienstleister, also jetzt in dem Fall der IT-Dienstleister, was der macht. Das sind ja meine Maßnahmen. Dieses Auftragsverarbeitungsverhältnis besteht ja in dem Zusammenhang und ich muss es ja auch überprüfen. Kontrolle ist besser als Vertrauen.
Das findet ja nicht statt. Also mein Eindruck ist, also das sind nicht nur Steuerberater, das sind auch gerne Rechtsanwaltskanzleien, das sind eigentlich die ganzen Berufsgeheimnisträger, die unter 203 Strafgesetzbuch fallen. Das sind ja häufig Einzelpersonen, Freelancer, beziehungsweise auch kleine eben Organisationen mit wenig Mitarbeitenden. Die stellen sich auch gerne, das höre ich immer wieder auf den Standpunkt, ja, wir sind doch so klein, wir haben doch gar nicht die Ressourcen, wir können doch dies und das nicht machen. Cool wäre es natürlich, wenn es so eine kleine Variante gibt. Ich habe eben daran gedacht, wenn du dich damit beschäftigst, vielleicht hast du mal Bock, irgendwie so eine Checkliste zu machen. Was sollte mein Steuerberater mir unterschreiben, worum er sich alles kümmert?
Naja, das ist gar nicht Checklisten gibt es genügend. Ja. Denken wir nur mal an die DINSPEC 27076. Das wäre so ein Ding, was ich jetzt mal wirklich, das ist ja also Basis Cyber Security, das würde ich auf jeden Fall gerne mal wissen, generell. Und dann gibt es natürlich jetzt, okay, finde ich für die Steuerberater, aber von der, ich glaube, die Kassenärztliche Vereinigung hat, glaube ich, auch vor kurzem so eine Checkliste für die technisch-organisatorischen Maßnahmen für Arzt rausgegeben. Im Endeffekt, das ist alles immer dasselbe. Ja? Also das sind auch genau die Dinge, die wir im Endeffekt ja auch abfragen wollen, die wir auch bei anderen Dienstleistern im Rahmen von der Auftragsverarbeitung nachfragen. Das ist genau die Frage oder beziehungsweise genau die Aufgabe, diese Maßnahmen mal bei den Dienstleister, Steuerberater abzufragen, obwohl es eben diese rechtliche Verpflichtung dann nicht gibt, würde ich jetzt mal behaupten, der Verantwortliche, also sozusagen mein oder dein Kunde, hat ja sehr wohl auch die Aufgabe, sicherzustellen, dass seine Verarbeitung oder die Sicherheit seiner Verarbeitung sicherzustellen, auch wenn es im Rahmen einer Steuerberatung passiert. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt, ob damit viel, also ich rechne mit etwas Gegenwehr, bin mal gespannt, wie viel es ist.
Die von dir genannten, also die Checkliste der Ärztekammer, die kenne ich auch, die würde ich hier in den Shownotes mit verlinken. Hast du einen Tipp für den anderen Standard, den du eben genannt hast? Gibt es da auch irgendwas, was man selber anwenden kann oder brauche ich da direkt den Berater dazu?
Mega. Also die Anforderungen, die gibt es, die kann man sich auch runterladen. Die ist kostenlos verfügbar. Allerdings muss man sich anmelden. Können wir auch den Link in die Shownotes packen.
Ja, super.
Also die Checkliste oder diesen Cyber Security Basis-Check, den kann man auch durchführen. Selber, im Selbsttest sozusagen.
Ja, sehr gut.
Ja, und was ist bei dir los? Oder was hast du zu erzählen?
Ich habe was mitgebracht, was ich in unserer letzten Aufzeichnung schon versprochen habe. Und zwar hatten wir unter anderem mal das Thema berührt von so seltsamen eingehenden Bewerbungen.
Und aufgedrängte.
Aufgedrängte Bewerbungen. Das habe ich nochmal ein bisschen sozusagen recherchiert und auch in mein eigenes E-Mail-Postfach nochmal reingeschaut. Es ist nicht mehr so super top aktuell, also im Moment zumindest bei mir bekomme ich gerade in den letzten Monaten solche Bewerbungen nicht, aber es gibt Phasen, also letztes Jahr hatte ich das, ich muss mal gerade hier im Bildschirm wechseln, da habe ich Bewerbungen bekommen, die waren in einem ordentlichen Deutsch geschrieben, es waren alle Anhänge dabei, die man so erwarten kann, Zeugnisse. Es waren aber durchweg Bewerber aus fernen Ländern.
Ach doch, die kenne ich doch auch.
Ja, genau. Und die haben sich bei mir, bei einer meiner Firmen, also ich hab mehrere Firmenkonstrukte und eine GmbH, die taucht halt gar nicht so sehr auf dem Markt auf. Die ist einfach nur im Handelsregister drin. Und die bekommt ausgerechnet immer genau diese Bewerbung. Also wir haben keine Stellen, wir haben keine Mitarbeiter außer mich. Und insofern gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, sich bei der Firma zu
bewerben. Auch
nicht. Keine Stellenausschreibung, gar nichts. Und ich habe das wirklich in Phasen regelmäßig bekommen. Die Absende-E-Mail-Adressen waren nicht die der betroffenen Personen. Das sah man an der Domäne, weil die Domäne, wie zum Beispiel hier habe ich es gerade auf dem Bildschirm, jobmarkts.de, ist dann, dahinter steckt dann eine Webseite, die sagt, sie machen Recruiting in Europa, vor allen Dingen eben mit Bewerbern aus anderen fernen Ländern. Und meine Vermutung ist, das sind Firmen, die ziehen eben den Menschen aus den fernen Staaten, die gerne in Europa arbeiten möchten, einfach das Geld aus der Tasche. Und damit die auch sagen können, sie haben Bewerbungen an Unternehmen weitergeschickt, scannen die einfach nur das Handelsregister,
aber du meinst also,
und schieben das weiter.
Du meinst also, diese Bewerbungen sind echt. Ich ehrlich gesagt habe, wenn ich die bekomme, also ich habe so ein paar Domains, da sind jetzt keine Firmen dahinter, das sind wirklich Domains, die nicht wirklich irgendwas drauf haben. Da kriege ich auch solche Bewerbungen und ich.
Das könnte was anderes sein.
Vornherein ein Spam. Also ich schaue mir die gar nicht an.
Ich glaube, da meinst du eventuell was anderes. Ich habe noch zwei Varianten dazu nämlich auch rausgesucht. Also die eine Variante, die mir begegnet ist, es ist wirklich eine plausible, echte Bewerbung. In der Regel auch auf Stellen, die man selber nicht hat. Ja. Das liegt einfach daran, dass man eben nur wahrscheinlich das Handelsregister abgrast und einfach irgendwelche Firmen anschreibt. Mhm. Und die haben jetzt auch nicht irgendwie Anhänge dabei mit einem Virus oder so etwas. Auch da habe ich am Anfang intensiv nachgeguckt. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Also das geht vielen Firmen so, dass sie diese Bewerbung bekommen, die sind ansonsten unauffällig. Einige haben beschrieben, da war auch schon mal die eine oder andere interessante Person dabei. Man hat dann Rückantwort gestellt, mehrfach teilweise, aber es gab keinen berichteten Fall, wo einer dieser Bewerber tatsächlich beantwortet hat, beziehungsweise diese Vermittlungsfirma dazwischen.
Also, aber du, in dem Fall, es sind echte Bewerbungen und die kommen jetzt an, obwohl, also wir können es jetzt gleich schon mal unter diese Kategorie aufgedrängte Bewerbungen.
Ja, definitiv. Genau. Echt, aber natürlich fehlplatziert und aufgedrängt und mit keinem inhaltlichen Bezug zu dem Unternehmen, bei dem sich beworben wird. Bei der Recherche.
Was machst du jetzt datenschutzrechtlich? Jetzt kriegst du eine Bewerbung auf den Tisch oder in deine Inbox.
Also ich bin kein Arbeitsrechter. Also da würde ich sagen, das muss normalerweise ein Arbeitsrechter beantworten. Aber auch die Frage habe ich tatsächlich mal recherchiert, um zu gucken, ob ich in der Literatur was dazu finde. Also es scheint mehrheitlich die Sichtweise zu geben, dass ich gerade bei Initiativbewerbung als Arbeitgeber keine Pflicht habe, darauf zu antworten, außer vielleicht aus Gründen der Höflichkeit oder der Moral, aber zumindest keine gesetzliche. In Verbindung mit ausgeschriebenen Stellen gab es aber immer wieder mal den Hinweis, dass wenn man auf Bewerbungen nicht reagiert, dass das dann gerade auch im Hinblick auf Gleichstellung eventuell Angriffsfläche bietet für eine Klage nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Im Sinne von, ich habe es zwar nicht verraten, aber ich bin schwerbehindert und meine Bewerbung ist nicht angemessen berücksichtigt worden. Ja. Ich bin zum Beispiel nicht eingeladen worden oder ich habe gar keine Antwort bekommen.
Wurde nicht berücksichtigt,
ja. Ja, und da muss man natürlich aufpassen. Also mein Rat ist es natürlich, die Bewerbung im Einzelfall auch zu prüfen. Insbesondere aber auch vielleicht nochmal erstmal mit der Hilfe der IT, weil es gibt zwei andere Varianten, auf die ich auch gerne aufmerksam machen würde. Eine Variante davon nennt sich Payroll-Scam. Und dahinter steckt dann eine ganz andere Absicht. Da werden Fake-Bewerbungen versendet. In der Hoffnung oder überhaupt Personal-E-Mails werden geschrieben, auch schon mal im Sinne von, also jetzt nicht Bewerbung, sondern ich finde erstmal raus, wie überhaupt der Personalansprechpartner ist. Das kann über eine Bewerbung sein, das kann aber auch über irgendwelche anderen Personal-Stories sein. Die Geschichte endet in der Regel damit, dass dann möglicherweise mit einem anderen Absender dieser Ansprechpartner dann angeschrieben wird mit der Bitte, ich bin der Heinz Müller, über Social Media rausgefunden, dass das ein echter Arbeitnehmer ist. Meine Bankverbindung hat sich geändert. Kannst du mir ab nächste Woche oder ab nächsten Monat bitte das Gehalt an und dann neue Bankverbindung überweisen? Und es gibt viele Firmen durchaus in der Vergangenheit, die sind erstmal darauf reingefallen. Die haben nicht so genau auf den Absender geguckt, waren schlecht geschult und haben dann tatsächlich das nächste Gehalt auf eine gefakte, also in dem Fall echte Bankverbindung versendet, die aber nicht zu dem Mitarbeiter gehört. Genau, das war diese Variante Payroll-Scan, die ich zumindest mal erwähnen sollte. Da sollte man natürlich dann noch viel weniger darauf reinfallen. Und dann gibt es daneben, und das hat jetzt eine Hackergruppe TA4557 in der Vergangenheit auch mal intensiv betrieben, dass in Form von Bewerbungen auch natürlich virenähnliche Sachen verschickt werden. Ganz beliebt war die Variante, und das hat genau diese Gruppe gemacht. Die haben sich beworben, erstmal einen Dialog angefangen und dann gesagt, hier findest du meine Bewerbungsunterlagen. Und dahinter steckte dann ein Link auf sozusagen eine infizierte Webseite, die dann häufig aus dem Kommunikationsablauf heraus der Personalmitarbeiter dann auch tatsächlich aufgerufen hat, weil es war scheinbar erstmal plausibel, da drauf zu klicken. Und dann hat man sich was eingefangen. Ja, also interessante Varianten, die wollte ich einfach mal erzählen. Am Ende gilt natürlich wieder aufmerksam bleiben als Unternehmer, sicherstellen, dass die Personalmitarbeitenden gerade über solche Fälle mal aufgeklärt werden, damit sie besonnen handeln. Und gerade in diesem Bereich ist es normalerweise nicht erforderlich, sofort zu antworten. Bei Unsicherheiten vielleicht einfach mal die IT fragen.
Das, was ich mir gerade gedacht habe, wir sind jetzt wenn du zum Bewerber hast, der sich vertut, beziehungsweise der dir halt, also es gibt zwei Szenarien. Du hast ein Unternehmen, das so wie bei dir jetzt, was du vorher beschrieben hast, das überhaupt keine Stellen ausschreibt oder sowas, dann kriegst du so eine Bewerbung, dann weißt du sofort, da hast du nichts mit am Hut oder sowas. Die, weiß nicht, kannst du dann ignorieren oder die kannst du löschen. Aber wenn Unternehmen eine Stellenausschreibung haben oder eine offene Stelle zu besetzen haben, sie dann eine Bewerbung aber auf die info@email.de bekommen, weil sich der Bewerber irgendwie vertut oder weil die Adresse nicht findet oder einfach so nur die E-Mail-Adresse aus dem Impressum nimmt, dann ist sie irgendwie falsch adressiert, aber er hat schon den Zweck, dass eben tatsächlich eine offene Stelle da ist, dann würde ich jetzt mal sagen, aus datenschutzrechtlicher Sicht muss halt das Unternehmen dann das genauso behandeln wie eine Bewerbung, die auf die Bewerbung@E-Mail-Adresse oder Jobs@E-Mail-Adresse geht. Also da eben die Informationspflichten erfüllen und so weiter. Da kannst du dann nicht, glaube ich, also wäre jetzt mein Gefühl dazu, kannst du nicht von einer aufgedrängten Bewerbung sprechen.
Also ich habe das bei mir so angewöhnt, ich filter die Sachen einmal vor, ordne sie ein, ist das diese Bewerbung von dem Typ Vermittlungsgesellschaft, von der ich weiß, da gibt es sowieso keine Antwort, die schiebe ich einfach auf Seite. Es ist dann schon mal so eine Initiativbewerbung, das kommt auch schon mal vor, wo dann Menschen, die vielleicht beim Arbeitsamt verpflichtet werden, sich zu bewerben, in ihrem Umfeld einfach nur gucken, welche Gesellschaften habe ich da irgendwie in naher Reichweite und dann schicke ich da einfach mal 100 Bewerbungen hin, also nicht an ein Unternehmen. Die kriegen von mir in der Regel eine freundliche Ablehnung, damit sie zumindest für ihr, meistens steht das auch drin, so mit Arbeitsamt, damit sie dann zumindest mal eine Bescheinigung haben, den wünsche ich dann ein schönes Leben, aber sozusagen die lasse ich dann jetzt nicht unbeantwortet.
Also sehr nett von dir.
Ja, stets bemüht.
Ja, das ist doch gut. Also bei dir kann man sich bewerben.
Ja, und kriegt eine Ablehnung, na super. Ja, prima, aber dann hätten wir es für heute.
Ja. Auf jeden Fall. Also danke für das Thema. Sehr interessant mit den Bewerbungen. Ich wünsche dir ein bisschen kühleres Wetter und
ja,
ich mir ein bisschen was von der Sonne her. Dann kann ich mich nachher noch draußen aufhalten.
Ich schieb dir ein bisschen was rüber. Alles klar, hab eine schöne Zeit. Bis bald.
Ich wünsche dir auch. Bis in 2 Wochen. Ciao, Thomas. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.